HR Info, das Sommerinterview. Diesmal zu Gast Kaveh Mansouri.
Er stand bei der Landtagswahl gar nicht zur Wahl. Doch jetzt ist er als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident der wichtigste Mann der hessischen SPD in der Landesregierung. Kaveh Mansouri.
36 Jahre alt, Rechtsanwalt. Bisher war er vorwiegend in der Politik tätig. Fraktionsreferent, Bundestagsabgeordneter, Parteifunktionär. Heute bei uns im Sommerinterview. Mein Name ist Tobias Häuser.
Und ich bin Ute Wellstein. Herzlich willkommen, Herr Mansouri.
Grüße Sie.
Herzlich willkommen, Herr Mansouri.
Sie haben Ihre Chancen ja gut genutzt und sind in knapp 30 Jahren vom i-Dötzchen zum stellvertretenden Ministerpräsident gekommen. Sind Sie stolz auf Ihren Werdegang?
Ja, und ich bin mir jeden Tag darüber bewusst, dass das ein Privileg ist, das vielen nicht zuteil wird. Meine Eltern sind vor knapp 40 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen, haben hier politischen Schutz gefunden, Familie gegründet. Mein Bruder und ich, wir sind beide in Gießen geboren. Und bei allen Schwierigkeiten, die es im Schulsystem gibt, am Ende war es gute Bildung, die uns Türen geöffnet hat, die uns ansonsten verschlossen geblieben wären. Und deswegen ist das auch immer so eines meiner Herzensthemen gewesen.
Was macht Sie zum richtigen Mann an der Spitze des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums?
Ich bringe viele Kompetenzen aus meinem vorherigen Berufsleben mit. Ich bin ja Rechtsanwalt mit Schwerpunkt öffentliches Wirtschaftsrecht. Viele der Themen, die ich heute betreue, haben in meiner Ausbildung eine Rolle gespielt, in meiner beruflichen Praxis eine Rolle gespielt. Und diese Kompetenzen bringe ich jetzt ins Ministerium ein, gepaart mit einer Portion frischen Wind. Und deswegen glaube ich, dass das eine gute Kombination ist, die wir da haben.
Herr Mansouri, bringt mich zur nächsten Frage. Als Bundestagsabgeordneter waren Sie Chef von einer Handvoll Mitarbeiter. Jetzt leiten Sie ein Megaministerium mit 500 Beamten und Angestellten. 3 Milliarden Euro Etat. Kann man sowas einfach so oder muss man das erstmal lernen?
Ich habe ja vorher auch schon Personalverantwortung getragen. Ich bin seit 2019 ja Vorsitzender der südhessischen SPD.
Aber das sind ja nur eine Handvoll Leute, oder?
Das sind knapp 70 Leute, für die ich da Personalverantwortung hatte. Später dann im Bundestag ein deutlich kleineres Team. Natürlich ist die Größenordnung mit dem, was ich jetzt mache, absolut unvergleichbar. Aber trotzdem habe ich gelernt, wie man in Teams miteinander arbeitet, wie man die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen im Haus fördert. Meine Überzeugung ist beispielsweise, dass eine der größten Hebel dafür, dass es schneller vorwärts geht in der Verwaltung, ist, die Menschen zu ermutigen, Entscheidungsspielräume zu nutzen, Entscheidungen zu treffen und dass ich dazu auch ermutigen will und dann auch hinter den Kolleginnen und Kollegen stehe.
Darüber reden wir bestimmt nachher noch, aber erstmal wollen wir Ihnen diese HR-Sommer-Interview-Box nahebringen. Darin verstecken wir ja was als Überraschung für unsere Gäste und Sie dürfen jetzt mal reinschauen. Und uns vielleicht erzählen,
was Sie sehen,
zuhören und zuschauen, was Sie da sehen und was Sie sich denken.
Ist das eine leichte, eine Aufgabe?
Ob's eine Aufgabe? Ist?
Ja, genau.
Okay, gut, dann bin ich jetzt mal gespannt.
Ja. Den Deckel nehme ich.
So.
Da ist noch was drin.
Genau. Da ist noch was drin.
Vielleicht erklären Sie mal, was Sie da sehen.
Also wir sehen hier zwei Bretter, Schrauben und einen Schraubenschlüssel. Und damit kann ich wahrscheinlich die Bretter... Ecke.
Sehr gut.
Die SPD versteht sich als die Partei der Arbeit, deshalb wollten
kann
wir mal testen.
Kann ich das hier mal
wie gut Sie mit sowas
festmachen?
Umgehen können.
Das dreht sich aber.
Ja, ein Ratschenschrauber ist das. Jetzt macht das mit der Hand.
Nee, ich muss es ein bisschen erstmal reindrehen. Ja. Und dann kann ich es damit festziehen.
Aber ich darf Ihnen einen kleinen Tipp geben. Sie geht immer in zwei Richtungen. Und man muss die Richtung vielleicht noch mal verändern.
Jetzt klappt
es. Sehr gut. So. Wunderbar.
Also Heimwerken scheint nicht Ihr Hobby zu sein.
Naja, ich habe mit der Handwerkspräsidentin Frau Haus in Frankfurt ausgemacht, dass ich da in Kürze mal einen Praxistag mache in einem Handwerksbetrieb. Wir hatten uns eigentlich darauf verständigt, dass ich in den Bereich Elektrotechnik reinschaue. Aber vielleicht gehen wir dann doch eher in den Holzwerkbau.
Wir haben mir das natürlich reingelegt, weil die SPD ja mal die Partei der Arbeiter war. Mittlerweile sagen sie eher die Partei der Arbeitenden. Ist es nicht aber genau das Problem der SPD, dass sie den Kontakt zur Werkbank längst verloren hat?
Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft eine andere Lebenswirklichkeit haben, dass sie auch ganz andere Probleme haben. Und es geht eben darum, den unmittelbaren Kontakt zu suchen, offen zu sein und in den Dialog zu gehen, um dann auch besser zu verstehen, was ich für die Menschen tun kann, damit es besser wird.
Aber die Wahl- und Umfrageergebnisse scheinen ja nahezulegen, dass man das der CDU nicht mehr, der SPD nicht mehr zutraut. Sie haben 15,1% in der Landtagswahl bekommen, historisch schlecht. Und bundesweit hat die SPD in Umfragen ein ähnliches Niveau. Welches Thema haben Sie identifiziert? Mit welchem Thema kann man die SPD wieder zu einer Partei machen, bei der arbeitende Menschen sich zu Hause fühlen?
Wenn ich darf, würde ich gerne bei diesem Beispiel Praxistag bleiben, weil es da eine Begegnung gab, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Da sagte ein Feuerwehrmann nach dem Mittagessen zu mir, wir haben uns unterhalten, er wollte wissen, warum ich da bin, warum ich da eine Schicht mache. Wir haben uns darüber unterhalten und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen. Und dann erzählte er mir im Laufe des Gesprächs, dass er als Bundeswehrsoldat im Kosovo gewesen ist, in Afghanistan gewesen ist, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückgekommen ist und die letzten Jahre den Eindruck gehabt hat, es sei für alle möglichen Menschen Politik gemacht worden, nur nicht für ihn. Und jetzt würde er noch gesagt bekommen von der Politik, wie er reden soll und was er essen darf.
Und was sagen Sie dem?
Ich teile das in der Sache nicht. Aber wenn es solche Begegnungen nicht gäbe, dann gäbe es überhaupt keine Chance, dass wir miteinander in den Austausch gehen können. Und deswegen ertrage ich es auch häufig, wenn Menschen eine andere Auffassung haben in den direkten Bürgergesprächen, die ich habe. Aber ich versuche, Gelegenheiten zu schaffen, wo ich mit Menschen ins Gespräch kommen kann, die ganz anders auf Politik gucken,
aber als ich das tue. Aber nochmal, Sie erzählen jetzt eine schöne Geschichte. Aber mit welchem Thema kann die SPD diese Menschen wieder erreichen? Damit, dass sie Bürgergeld auch für Menschen erhöhen, die nicht arbeiten? Doch bestimmt nicht.
Es geht darum, die Themen der arbeitenden Mitte stärker nicht nur in unsere Politik aufzunehmen, weil da hat sie einen Platz, sondern stärker auch in den Mittelpunkt der politischen Kommunikation zu stellen. Nehmen wir das Thema Wohnen und die Einkommensgruppe dieses Feuerwehrmanns. Bei 18, 19 Euro den Quadratmeter frei finanzierten Wohnungsbau, den wir mittlerweile in Frankfurt und in anderen Großstädten haben, können sich Menschen, die systemrelevant sind, die jeden Tag ihr Bestes geben, damit der Laden in Hessen läuft, können sich keine bezahlbare Wohnung leisten. Deswegen geht es mir beispielsweise darum, diese soziale Frage anzugehen und dafür zu sorgen, dass die breite Mitte der arbeitenden Gesellschaft auch eine bezahlbare Wohnung
findet. Trotzdem haben Sie als erste Maßnahme den Wunsch der CDU mitgetragen, Hessengeld zu zahlen. Das ist eine Unterstützung für Menschen, die sich ein Haus kaufen, also eher die besser situierten und die wahnsinnig viel Geld aus dem Haushalt rausnimmt. Wenn man das kumuliert über die nächsten 10 Jahre, kostet das irgendwann eine 500 Millionen pro Jahr, die Sie auch in Wohnungsbau stecken könnten. Dann machen Sie doch gerade das Gegenteil dessen, was Sie gerade gesagt haben.
Das sehe ich ein bisschen anders, Frau Wellstein. Zum einen muss man ja das auch einordnen. Es waren ja 11 plus eine Maßnahme, also eine Maßnahme für jedes Ministerium. Mein Beitrag zum Sofortprogramm ist ja der kostenfreie Meister gewesen, um eben vielen Menschen den Aufstieg in eine andere berufliche Phase zu ermöglichen, mehr Ausbilderinnen und Ausbilder zu schaffen, mehr Gründung auch von Handwerksunternehmen zu unterstützen. Aber eine der Maßnahmen war richtigerweise auch das Hessengeld. Da stehe ich auch als Wohnungsbauminister dahinter, weil für sehr viele Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft eben die Vorstellung, in den eigenen vier Wänden zu leben, zum Traum geworden ist.
Aber Herr Mansouri, dafür muss jetzt Ihr SPD-Kollege, Wissenschaftsminister bei den Hochschulen sparen. Insgesamt fast 100 Millionen Euro bei Hochschulen und Universitäten, Fachhochschulen. Ausgerechnet die SPD spart jetzt bei der Bildung. Was ist das denn für ein Signal?
Wir müssen gucken, dass wir die Sachen nicht miteinander vermengen, denn also das Hessengeld soll ja breiten Teilen der Mitte die Möglichkeit des mietfreien Wohnens ermöglichen. Meine Eltern gehören da dazu. Die haben 97 in Altenbusek im Neubaugebiet eine Wohnung gebaut. Mein Papa ist Bauingenieur, meine Mutter ist Pädagogin in der Kindertagesstätte. Denen geht's gut, aber reich sind die nicht. Und die haben sich den letzten Euro abgespart, damit die in der Rente keine Miete zahlen müssen.
Für sehr aber dafür fehlt es jetzt bei den Universitäten und bei den Fachhochschulen.
Nein, weil wir sind aktuell in einer Phase, in der die Haushalte auf allen Ebenen angespannt sind. Wir müssen in eine Konsolidierung hinein. Wir werden da auch hinterfragen, wo Geld ausgegeben wird, wo ist das vernünftig, wo ist das unvernünftig. Und natürlich tun uns viele der Einsparungen weh. Aber was Timon Gremmels doch als Wissenschaftsminister der SPD-Seite in den letzten Wochen hingekriegt hat, ist einerseits das Thema Demokratie voranzutreiben und andererseits bei der Konsolidierung sicherzustellen, dass nicht bei Forschung und Lehre gespart wird. Manche der Bauinvestitionen werden jetzt verschoben, das ist richtig. Aber am Ende geht es doch darum, auch anzuerkennen, in welcher wirtschaftlichen Lage sich das Land Hessen und die Ebenen befinden. Und da muss natürlich auch gespart werden.
In Marburg ist im Hörsaal die Decke runtergekracht. So marode sind unsere Universitäten. Und da sagen Sie, das ist in Ordnung, da zu sparen?
Es geht um Bauten, die für die Zukunft geplant sind. Sanierungsmaßnahmen werden natürlich weiterhin stattfinden. Der ein oder andere Neubau wird verschoben werden. Aber am Ende sage ich natürlich ganz klar auch, dass wir uns aus dieser Situation nicht werden heraussparen können. Deswegen liegt mein Fokus als Wirtschaftsminister auch darauf, wie können wir eigentlich die Bedingungen für unsere Unternehmen verbessern, insbesondere auch für die Industrie verbessern, damit in Zukunft in Hessen investiert wird, damit in Zukunft Wohlstand in Hessen entsteht. Und das wird uns ja dann am Ende auch in die Lage versetzen, mehr auch öffentliches Geld auszugeben. Darum geht es und deswegen besuche ich gerade auch 27 Unternehmen.
Herr Mansouri, kommen wir zu einem der möglicherweise größten Infrastrukturprojekte in Hessen, nämlich dem Ausbau der Autobahn A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Friedberg auf 10 Spuren. Es wäre dann in Deutschland die erste 10-spurige Autobahn, die wir haben. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet und schauen noch mal genau rein, worum es genau geht. Ja?
Die Autobahn 5 zwischen Frankfurt und Friedberg. Eine der meistbefahrenen Verkehrsadern in Deutschland. Das Verkehrsaufkommen soll laut Prognosen noch steigen. Deshalb könnte die A5 auf 10 Fahrspuren ausgebaut werden. Eine Machbarkeitsstudie sagt, das ist möglich. 1,1 Milliarden Euro würde die Erweiterung auf je 5 Fahrspuren in beide Richtungen kosten. Aber die Pläne stoßen auf Kritik, vor allem aus Lärmschutzgründen. Deshalb gibt es Überlegungen, die A5 einzuhausen, so wie beispielsweise die A3 bei Hößbach in Unterfranken. Für Hessens Verkehrsminister Mansouri ist das die Bedingung.
Wenn es zum Ausbau kommt, dann nur in einer eingehausten Variante. Und es ist an dem Bundesverkehrsminister und der Bundesregierung, dafür die Grundlagen zu schaffen.
Der Minister weiß aber auch, das Megaprojekt würde Milliarden kosten und den Weg zu Hessens Wirtschaftsmetropole zur Großbaustelle machen.
Ja, Herr Mansouri, wir haben es eben noch mal im O-Ton gehört. Sie fordern die sogenannte Einhausung. Damit wird das Projekt aber so teuer, dass es im Grunde ja nicht mehr finanzierbar ist. Deswegen frage ich Sie, warum sagen Sie nicht gleich nach wie vor, Sie sind gegen den Ausbau?
Wir haben ja die Verabredung getroffen im Koalitionsvertrag mit unserem Koalitionspartner der hessischen CDU, dass wir auch dieses Projekt beschleunigt ausgebaut haben wollen. Es geht darum, dass Hessen eine starke Infrastruktur braucht als starkes Wirtschaftsland, damit eben Güter bewegt werden können, damit Pendlerinnen und Pendler zur Arbeit kommen.
Weil man die dürfen nicht mit dem Ausbau wird es doch mit der Einhausung so teuer, dass es nicht realistisch ist.
Aber es sind ja Interessen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Ich kann ja nicht die wirtschaftlichen Interessen bedingungslos über die der anwohnenden Bevölkerung in Frankfurt stellen. Ich meine, wir reden von einer Autobahn, die geht mitten durch eine Stadt und zwar auf der kompletten Länge von Frankfurt, trennt sie den westlichen Teil von dem östlichen Teil. Und die Belastungen für die Wohnbevölkerung, die sind jetzt schon hoch. Die würden im Falle eines Ausbaus noch mal deutlich höher werden. Und meine Aufgabe als Wirtschafts- und als Verkehrsminister ist, das miteinander abzuwägen. Und deswegen bin ich nicht per se gegen Verkehrsinfrastrukturprojekte. Im Gegenteil, da wo sie sinnvoll sind, sollten sie auch gemacht werden. Aber wir brauchen natürlich auch einen Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner. Und ich kann mir eine 10-spurige A5 nur in einer eingehausten Variante vorstellen. Das habe ich auch versucht, mit dem Bundesverkehrsminister zu besprechen. Er schweigt sich da bislang aus. Und deswegen ist auch aus meiner Sicht auch völlig klar, bis dieses Gesamtkonzept, was Herr Minister Wissing angekündigt hat, da sind ja noch eine ganze Reihe von Fragen offen, bis das da ist, wird es von uns auch keine Bundesratsinitiative
Herr
geben.
Herr Wissing hat Ihnen aber den Ball zurückgespielt und hat Ihnen einen Brief geschrieben, ja, wenn Hessen jetzt den Ausbau will, was Sie bisher nicht so dringlich gesehen haben, dann sollen Sie mal im Bundesrat was auf den Tisch legen. Wann bringen Sie die Bundesratsinitiative ein?
Das hatte ich ja gerade schon gesagt.
Also Sie spielen da auf Zeit und spielen sich die Bälle hin und her. Nee, erst muss der liefern, dann liefere ich. Und der sagt, erst muss der liefern, dann liefere ich.
Es geht darum, dass wir dieses Gesamtkonzept haben. Weil ich will natürlich sehen, über welche Variante reden wir? Was bedeutet das für Anwohnerinnen und Anwohner? Ist das überhaupt realistisch bezahlbar? Wir bewegen uns ja aktuell im Bereich von Spekulationen. Also diese Machbarkeitsstudie sagt erstmal nur, technisch ist das prinzipiell möglich, aber viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und selbst die Kostenfrage ist ja total offen mit Blick darauf, wie lange so ein Planungs- und Genehmigungsverfahren dauert. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal die Projekte umsetzen, die in der Umsetzung sind. Beispielsweise Riederwaldtunnel, darauf haben die Menschen jetzt lange genug gewartet. Und bis dieses Gesamtkonzept da ist, wird es auch keine Bundesratsinitiative geben.
Kommen wir noch mal kurz auf den öffentlichen Personennahverkehr. Kritiker sagen natürlich auch, es wäre viel sinnvoller, diese Milliarden in den Ausbau des ÖPNV zu stecken, anstatt damit eine Autobahn zehnspurig auszubauen. Was entgegnen Sie den Kritikern?
Dass wir das Gesamtkonzept erstmal abwarten müssen. Natürlich wird es nicht möglich sein, in Hessen alle Ströme von Pendlerinnen und Pendlern ausschließlich über die Straße abzuwickeln. Das ist ja auch nicht meine Haltung. Wir treiben den ÖPNV-Ausbau insbesondere bei der Infrastruktur voran. Wir haben ja kürzlich die neuen Schienen bei der S6 eingeweiht. Der zweite Teil ist jetzt in der Umsetzung. Das wird nicht nur die S6 entlasten, sondern es wird insgesamt dafür sorgen, dass sich Regionalzüge und S-Bahnen weniger auf der gleichen Strecke begegnen. Wir haben das Thema Fernbahntunnel in der Umsetzung, wo es ja darum geht, den Schienenfernverkehr vom Regionalverkehr zu trennen. Das ist ja alles zusätzliche Infrastruktur, die nach Hessen kommt. Nicht zu vergessen das Thema Hochleistungskorridorsanierung, wenn ich jetzt an die Riedbahn denke. Also da gibt es ja viele Schienenprojekte, die in Hessen vorangetrieben werden. Wir wollen die einen Projekte nicht gegen die anderen ausspielen, weil es wird am Ende auch sehr viele Menschen in Hessen geben, die sich mit dem Auto werden fortbewegen müssen, und auch für die braucht es eine intakte Infrastruktur.
Was aber in Ihrer Verantwortung liegt, ist die Finanzierung der Verkehrsverbünde in Hessen. Da ist zum 1. Dezember Fahrplanwechsel und die hessischen Verkehrsverbünde wissen jetzt noch nicht, was für ein Geld sie im kommenden Jahr zur Verfügung haben werden, weil die Verhandlungen davon auch seitens des Wirtschaftsministeriums nicht vorankommen. Können Sie denen denn wenigstens garantieren, dass zumindest die bestehenden Angebote auch im nächsten Jahr weitergeführt werden? Von Ausbau wollen wir gar nicht reden.
Das ist das absolute Ziel. Es finden die Verhandlungen gerade zum Thema Finanzierungsvereinbarung statt. Wir haben gemeinsam, das war jetzt gar nicht ausdrücklich ein Wunsch von mir, sondern ein gemeinsamer Wunsch der Runde, uns darauf verständigt, vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation keine lange Finanzierungsvereinbarung abzuschließen, wie das in der Vergangenheit üblich war, sondern erstmal eine kurze, um Zeit zu gewinnen, um die Lage zu stabilisieren. Da sind wir in den Verhandlungen absolut im Zeitplan. Und dass man vor Verhandlungen nicht weiß, was nach den Verhandlungen rauskommt, das ist halt typisch für Verhandlungen.
Kurze Frage, kurze Antwort. Bitte, stimmt es denn, dass Ihre Staatssekretärin bei den ersten Verhandlungen erklärt hat, es gibt auf gar keinen Fall mehr Geld, die Nahverkehrsverbünde müssen einfach sparen?
Das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei.
Würden Sie das so sehen? Sagen Sie denen, es gibt nicht mehr Geld?
Es muss das Geld geben, was erforderlich ist, um den Bestand zu gewährleisten. Ich bin jederzeit auch bereit, Schwerpunkte innerhalb meines Einzelplans zu verschieben, wenn wir sehen, dass sonst wichtige Projekte hinten runterfallen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich natürlich mit Blick auf Verhandlungen dann nicht ins Detail gehen kann. Natürlich müssen wir sehen, welche Kostenpositionen sind berechtigt, welche sind nicht berechtigt. Auch die Verbünde müssen Effizienzen steigern, wenn wir über solche Summen reden, um die es da geht. Auch der Euro Steuergeld kann nur einmal ausgegeben werden. Deswegen gucken wir uns die Sachen sehr genau an. Aber ich will, dass der ÖPNV in Hessen und auch in Deutschland insgesamt attraktiv und erfolgreich ist. Deswegen habe ich mich ja beispielsweise als einer der wenigen Verkehrsminister in Deutschland auch immer klar hinter das Deutschland-Ticket gestellt.
Jetzt wissen auch nach diesem Interview die Verkehrsverbünde noch nicht, ob sie mehr Geld kriegen oder nicht. Aber gut, dann verhandeln Sie das mit denen. Wir werden darüber berichten. Wir wollen mit Ihnen natürlich auch noch mal über Ihre Staatssekretärin Lamia Messari-Becker reden, mit deren Entlassung Sie in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht haben. Und für alle, die nicht ganz so im Thema sind, haben wir noch mal einen kleinen Einspielfilm.
Lamia Messari-Becker, 51 Jahre alt. Sie hat sich als Professorin für Gebäudetechnologie international einen Namen gemacht und ist auch in Talkshows sehr gefragt. Wegen ihrer Expertise zum Wohnungsbau hat Mansouri, die Ingenieurin, gemeinsam mit Umut Sönmez zur Staatssekretärin ins Wirtschaftsministerium geholt. Doch kein halbes Jahr später Kehrtwende. Minister Mansouri versetzt seine Staatssekretärin in den einstweiligen Ruhestand. Die Begründung? Ein nicht hinnehmbares Fehlverhalten, das meinen Werten und Ansprüchen an meine engsten Mitarbeitenden widerspricht, entzog mir die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr. Was Mansouri ihr genau vorwirft, bisher unklar.
Herr Mansouri, Sie hätten Sie auch ohne Angabe von Gründen entlassen können. Das haben Sie nicht gemacht. Sie haben ja ein nicht hinnehmbares Fehlverhalten vorgeworfen und damit diese Personalangelegenheit zu einer Affäre gemacht, weil sich alle fragen, was hat die Frau denn falsch gemacht, dass man sie rauswerfen muss. Sie fordert jetzt, dass Sie das widerrufen. Jetzt haben Sie Gelegenheit dazu. Bitte schön.
Also das Vertrauensverhältnis zwischen Minister und Staatssekretärin ist ja ein sehr enges. Das ist auch wichtig, dass wir gemeinsam auch die Politik des Hauses, die Verabredung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen können. Das Vertrauen war bedauerlicherweise nicht mehr gegeben. Deswegen habe ich Frau Messari-Becker auch zum Ende der letzten Plenarwoche mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt werden kann. Das ändert allerdings nichts an meiner Wertschätzung für ihre Person, denn sie hat sich ja auch nicht um diese Position als Staatssekretärin beworben, sondern es war ja mein ausdrücklicher Wunsch, dass sie kommt und ihre Kompetenzen einbringt. Aber wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, kann eben die Zusammenarbeit auch nicht fortgesetzt werden.
Sie haben ihr Fehlverhalten vorgeworfen. Nehmen Sie das zurück?
Nein, das nehme ich nicht zurück. Es gab ja im Vorfeld auch eine Berichterstattung, wo auch seitens des Hessischen Rundfunks Gerüchte und Geraune in Umlauf gebracht worden sind. Dem bin ich entgegengetreten mit einer Erklärung, die vielleicht umfangreicher war, als es in solchen Fällen üblich wäre. Ich war der Auffassung, dass die Öffentlichkeit verdient, ein bisschen mehr über diesen Sachverhalt zu wissen. Deswegen habe ich diese Erklärung auch so verfasst. Es bleibt allerdings dabei, dass ich, was die fachliche Qualifikation betrifft, höchste Wertschätzung für Frau Messari-Becker habe und dass es sich am Ende aber um eine Personalangelegenheit handelt, zu der ich einfach nicht mehr sagen kann.
Aber Herr Mansouri, stellen Sie sich doch bitte mal vor, Ministerpräsident Rhein entlässt Sie aus dem Kabinett mit dieser Begründung, weigert sich dann aber zu erklären, was genau vorgefallen ist. Also der Ruf ist beschädigt, aber keiner weiß warum. Wie würden Sie sich da fühlen?
Das ist ja ein hypothetischer Sachverhalt. Die Zusammenarbeit mit Herrn Ministerpräsidenten Rhein ist ja ausgesprochen gut. Und das Gute
aber würden Sie so gerne entlassen werden?
Das Gute ist ja, wir leben in einem Rechtsstaat und wer sich durch hoheitliches Handeln ungerecht behandelt fühlt, beispielsweise durch meins, kann das ja auch gerne überprüfen lassen.
Sie haben das Ganze ja mit moralischen Gründen erklärt. Sie habe den Werten nicht entsprochen, die Sie an Ihre Mitarbeitenden stellen. Andererseits haben Sie einem Landtagsabgeordneten, der einen Parkausweis gefälscht hat, damit eine Urkundenfälschung begangen hat und auch eingeräumt hat, einen guten Platz auf der SPD-Liste verschafft. Ist Urkundenfälschung moralisch weniger verwerflich als das, was Frau Messari-Becker getan hat?
Da ist ein Fehler gemacht worden. Den Fehler hat der Abgeordnete auch eingeräumt, hat dafür gerade gestanden, öffentlich ja den höchsten Preis dafür bezahlt. Keine Angelegenheit, die ich in irgendeiner Weise kleinrede oder gutheiße. Und dann hat die Partei gemeinsam entschieden, ihn vor dem Hintergrund
des Weil Sie sich für ihn eingesetzt haben.
Vor dem Hintergrund auch des öffentlichen Einräumens des Fehlers, ihm diesen Fehler zu verzeihen. Ich bin immer für Fehlerkultur. Es gibt in meinen Teams immer Chancen und zweite Chancen, Fehler, die gehen und die nicht gehen.
Und Sie haben nicht den Eindruck, dass Sie einen Fehler gemacht haben bei der Entlassung?
Ich habe nicht den Eindruck, dass ich einen Fehler gemacht habe, nein.
Hand aufs Herz nochmal, Herr Mansouri, bitte. Ich habe den Eindruck, Sie haben nur einen Anlass gesucht, um die Frau loszuwerden. Und ja, das scheint mir die Wahrheit zu sein.
Das ist Ihre These. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich habe größte Wertschätzung, was die fachliche Qualifikation betrifft. Es war mein ausdrücklicher Wunsch, dass wir im Team zusammenarbeiten. Es gibt ja auch Projekte, die wir gemeinsam angestoßen haben, zum Beispiel die Kommission Innovation im Bau. Und meine feste Absicht war, diese Zusammenarbeit über die gesamte Wegstrecke von 5 Jahren zu führen. Aber wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, kann die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt werden. Das ist am Ende auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dass wir uns an der Spitze von Ministerien nicht wechselseitig blockieren.
Aber haben Sie ihr denn wie auch dem Abgeordneten Gelegenheit gegeben, Ihren Fehler, den Sie ihr vorwerfen, zu bedauern, sich zu entschuldigen, um ihr dann eine zweite Chance zu geben? Oder war es nicht so, dass Sie gesagt haben, das war so und jetzt müssen Sie gehen?
Ich habe ja bereits in der Erklärung, die ja umfangreich ist, auch darauf hingewiesen, dass Gespräche miteinander geführt worden sind. Und die Gespräche haben bei mir nicht den Eindruck erweckt, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann.
Vielen Dank für das Interview.
Herr Mansouri, vielen Dank für das Interview. Und nächste Woche begrüßen wir im hr-Sommerinterview an dieser Stelle Matthias Wagner von Bündnis 90 Die Grünen.
Das war HR Info, das Sommerinterview mit KW Mansouri von der SPD, hessischer Wirtschafts- und Verkehrsminister und stellvertretender Ministerpräsident.